Hallo und herzlich willkommen zum Slow Business Podcast, wo Achtsamkeit auf Strategie trifft. Wenn du dir eine nachhaltige, profitable Selbstständigkeit aufbauen möchtest, ohne dabei auszubrennen, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Karin Graf Kaplaner, ich bin Slow Business Mentorin, Unternehmensberaterin und systemische wertorientierte Coachin. Seit meinem Burnout weiß ich, was Druck und Hustle mit mir und meinem Business anrichten. Long story short, es geht auch anders. Im Podcast teile ich mit dir meine persönlichen Erfahrungen, wirtschaftliche Skills und erprobte Strategien mit dem Ziel, dass du gut von deinem Business leben kannst. Das geht nämlich ganz ohne schneller, höher, weiter und sogar im Einklang mit deinen Bedürfnissen und deinen Werten. Heute habe ich eine Frau im Podcast zu Gast, die ich nicht nur aufgrund ihrer Kompetenz und ihrem feministischen Blick auf die Welt sehr schätze. Ich fühle mich ihr auch irgendwie verbunden, weil wir beide eine sehr ähnliche, prägende, ich würde sogar sagen lebensverändernde Erfahrung gemacht haben. Heute im Podcast zu Gast ist Sandra Langschwert von Im Zyklus. Sie begleitet Frauen dabei, ihren Körper besser zu verstehen, Zykluswissen in ihren Alltag zu integrieren und einen gesünderen Umgang mit ihrer Energie, mit Leistung und Selbstfürsorge zu entwickeln. Ich spreche mit ihr als Zyklusmentorin und DCM-Ernährungsberaterin sehr offen über das Thema Erschöpfung. Darüber, wie sie entsteht und warum so viele Frauen davon betroffen sind. Wir schauen uns gemeinsam an, warum eine erschöpfte Frau nicht erfolgreich sein kann. Warum Überlastung und Erschöpfung kein individuelles Versagen sind, sondern ein strukturelles Problem dahinter steckt und wie Zykluswissen uns dabei helfen kann, einen besseren Umgang mit unserer Energie, mit unserem Körper und mit unseren Ressourcen zu finden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Liebe Sandra, wir beide haben ja eine Gemeinsamkeit. Eine nicht so tolle Gemeinsamkeit, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten beide ein Burnout. Und ich glaube, wir können mit dem Thema sehr gut einsteigen, weil ich auch gelesen habe, dass du, ja, dass dieses Burnout für dich auch so ein bisschen der Ausgangspunkt war, überhaupt der komplette Profession zu ändern. Magst du uns einmal erzählen, wie es da dazu gekommen ist?
Das war tatsächlich ein großer Wendepunkt, wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt, also ich bin das Burnout geschlittert, ohne es zu bemerken, aber ich glaube, da geht es ganz vielen so. Ich war leitende Angestellte, habe mit 26 Jahren eine Führungsposition bekommen, wollte sehr viel, war sehr ehrgeizig und auch gut in dem, was ich gemacht habe. Und dann ist es aber schlicht und ergreifend zu viel geworden im Sinne von zu viele Projekte, zu viel Verantwortung. Corona kam dann auch noch und die Digitalisierung eines Unternehmens, wo ich halt dann auch als Führungskraft dabei war. Und dann habe ich ja 1,5 Jahre lang nicht auf die Anzeichen geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ja hat dann dazu geführt, dass der Körper geschrien hat, jetzt geht gar nichts mehr. Und ich war in der Zeit aber schon in der TCM-Ausbildung, weil irgendwas in mir das Gefühl gehabt hat, hey, du musst thematisch mal was anderes machen. Also du musst den Kopf woanders hinbringen, weil das hält sonst nicht mehr aus. Und das war nur hobbymäßig. Und dann ging aber nichts mehr. Dann habe ich 4 oder 5 Monate gebraucht, um wieder Orientierung zu finden, auch im Alltag, weil ich dann in eine Bildungskarenz gegangen bin. Also ich war eine Zeit lang im Krankenstand und dann aber Bildungskarenz. Haben wir so ausverhandelt. Es war super großzügig auch von meinem Arbeitgeber, muss man echt auch dazu sagen. Aber das war von 100 auf 1. So, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden Wochen zu nichts und gar keine Orientierung. Und in der Zeit ist aber dann die Entscheidung gefallen, hey, das mit der TCM, das habe ich da abgeschlossen und das mit dem Zyklus, das ist so wichtig. Und es hat auch mir in der Führungsposition und in der Burnout-Geschichte ein bisschen was aufgezeigt, wie mein Körper funktioniert und was wichtig ist. Und dann mal gedacht, na, probierst du es einfach aus, weil zurückgehen ist keine Option. Und all in, let's fets, schauen wir mal, was das wird. Und bin mit jedem Monat, mit jedem Jahr, ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei, das zu machen, fast genau 4 Jahre. Und auch mit jedem Schritt das Gefühl, es ist so notwendig, dass wir uns darüber unterhalten und vor allem auskennen als Frau, was das hormonell alles mit uns tut. Und zwar in einem sehr positiven, also in einer positiven Betrachtung und nicht so, Gott, wir sind ausgeliefert und es ist alles so furchtbar, sondern einmal neutral. Ja, neutral bis positiv wäre mein Wunsch. Genau.
Ich meine, du hast gesagt, der Körper hat gesprochen, hat der schon länger gesprochen, würdest du sagen, bevor es dann zum Burnout gekommen ist? Kannst du dich heute noch daran erinnern, was waren denn da so Anzeichen, wo du heute weißt, da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, dass etwas nicht stimmt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die passt auch zum aktuellen Tagesgeschehen, wie ich fast auch sage. Es hat nämlich alles mit einem Tinnitus begonnen. Und Tinnitus ist, glaube ich, etwas, wo viele von uns drüber gängen und sie denken, ja, kann man nichts machen. Und die moderne Medizin ja auch sagt, das ist nicht heilbar. Das war das erste Anzeichen und den habe ich aber dann schon so 4, 5 Jahre mitgezahlt und es ist halt immer schlimmer geworden. Jetzt in dem Moment, aktuell dieser Tage, Wochen, die letzten Wochen waren sehr intensiv und der Tinnitus meldet sich. Und für mich ist das ein ganz feines Anzeichen jetzt so, okay Sandra, du musst einen Schritt zurück machen. Du musst jetzt ein bisschen weniger machen, weil sonst kannst du in einem halben Jahr nicht mehr. Also das war das Erste, was ich massiv unterschätzt habe und übersehen habe und drüber gegangen bin, weil es noch so ein feines Anzeichen vom Körper war. Heißt nicht, dass jeder Tinnitus in einer Burnout führt, aber in der TCM ist schon auch so ein Ohrgeräusch und Ohrensausen und Tinnitus ein Nierenthema und das bedeutet, es geht uns an die Substanz. Das ist ganz tief drinnen.
Ich finde das total spannend, weil bei mir war es tatsächlich der Schwindel.
Ja.
Und das passt ja, ist ja auch die ähnliche Region sozusagen.
Genau. Ja.
Und ich habe da halt auch, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, das ist halt ein bisschen eine Nackenverspannung. Ja, wenn ich aufsitze oder so, fühle ich mich nicht so sicher. Und irgendwann ja war das dann so schlimm, dass eben auch bei mir nichts mehr gegangen ist, weil ich total viel Gangunsicherheit gehabt habe. Und ja, das, also der Schwindel war bei mir tatsächlich das allerstärkste Symptom. Und das ist sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Bei mir ist es auch so, sobald ich merke, dass mir alles zu viel wird oder dass es zu intensiv wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mache nicht umsonst Low Business, nie mehr wieder zu diesem Viech, sage ich jetzt mal, ja, was ich einmal war. Bin gespannt, was du dann sagst, geworden bin. Also ich bin nie mehr dahin zurückgekommen. Hat natürlich Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass ich sehr vorsichtig sein muss mit Grenzen und mit dem, wann mir was zu viel wird. Und wenn es mir zu viel wird, klappt der Schwindel wieder an. So wie bei dir der Tinnitus. Und das ist bei mir so richtig das Warnsignal, dass ich merke, okay, Karin, jetzt musst du aufpassen. Ne?
Voll. Und ich glaube, das sind immer auch so versteckte Botschaften in der Interpretation dahinter, weil der Schwindel will, dass du dich hinsetzt und eine Ruhe gibst. Und der Tinnitus hätte gerne, dass ich hinhöre, was gerade zu viel ist. Und dieses Hinhören auf sich selbst und das Körperbewusstsein und das Ernstnehmen von was auch immer für Beschwerden, ist etwas, das lernen wir Frauen nicht oder das ist halt einfach Teil der Leistungsgesellschaft, dass du da drüber gehen musst, weil du was erreichen willst, weil du Familienleben hast und einfach nicht anders kannst, weil die Kinder einfach da sind und du kannst sie nicht anschirmen, sondern du musst da funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Hallo, Care-Arbeit, Mental Load und so. Also ich bin einfach so sensibel geworden auf dieses feine Anzeichen vom Tinnitus, weil es ist dann schlimmer geworden. Also bei mir sind dann Schlafstörungen dazu gekommen. Also wirklich, wirklich Schlafstörungen. Oder sowas wie Verspannungen. Ja, Verspannungen haben alle, aber das waren so heftige Verspannungen, wo dann wirklich alles wehgetan hat. Bis hin zu zum Schluss war es dann ganz schlimm, weil ich nach jedem, wirklich jedem Telefonat, und es war damals noch Corona-Ausläufer, beziehungsweise noch nicht ganz überstanden, wir haben sehr viel online gehabt, sehr viel telefoniert, weinen musste. Immer. Ich habe mich nimmer halten können. Ich hab's nimmer zusammenhalten können. Und da war in der Situation der Zyklus tatsächlich das einzig Stabile. Der ist mir nicht abhanden gekommen. Das war immer noch regelmäßig, sehr überraschend. Aber das war meine Konstante. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in diesem einen Tag gesessen bin im Badezimmer am Boden und nicht aufhören habe gekommen zum Weinen, bin ich dann draufgekommen und nachmittag, hey, das ist die Follikelphase. Das ist nicht cool. Normalerweise geht's mir da immer gut. Und gerade in dem Moment, wo es mir eigentlich super gut gehen sollte und ich eine Woche habe, wo ich nicht so dran denke, dass ich Schlafstörungen habe und dass es eigentlich anstrengend ist, ja, es geht schon irgendwie. Gerade da hat der Körper dann gesagt, na, jetzt reicht's aber, Sandra. Ja.
Und eigentlich hat dich der Zyklus gerettet, gell?
Ja. Tatsächlich hat mich mein Zykluswissen da gerettet und das fällt in diese Schublade Körperbewusstsein und Wissen, wie man funktioniert und dass man in Zyklen funktioniert und was der Körper da gerade macht und tut und will vor allem. Genau.
Ich würde gerne noch auf das eingehen, was du gesagt hast. Das finde ich nämlich super, super wichtig, dass wir das ja nicht aussparen heute, dass gerade dieses Thema Erschöpfung, Überlastung von Frauen sehr stark auf die individuelle Ebene geschoben wird. Ja, also das merke ich auch in Gesprächen mit Frauen. Zu mir kommen natürlich sehr viele, die mit dem Ganzen ein Thema haben und selbstständig sind, logischerweise durch das, wie ich halt positioniert bin. Und bei vielen merke ich so, ja, ich bräuchte ja nur ein besseres System und ich sollte mich ja nur besser organisieren. Und wenn ich nicht so blöd wäre und nicht das essen würde, was mir nicht gut tut, sondern was anderes und besser auf mich schauen würde und am Abend früher schlafen gehen, dann hätte ich ja nicht das Problem. Und ich finde einfach auch sehr wichtig, dass man das von dieser individuellen Ebene auch nochmal wegbringen in unserem Gespräch auf diese systemische Ebene, weil ja, das ist ein strukturelles Problem und ein patriarchales Problem unter anderem auch. Ja.
Oh yes. Und das ist ja dann oftmals das Gemeine, weil man ja nicht nur damit beschäftigt ist, zum Beispiel sein Unternehmen zu führen, sondern auf die eigenen Ressourcen zu schauen, was halt natürlich Teil von einer Selbstständigkeit ist, dass man sich überlegt, okay, was tut mir gut, wie kann ich mit meinen Energien haushalten, damit es überhaupt funktioniert. Und man tut und tut und tut, all die Dinge, die du aufgezählt hast, die macht man und man merkt, es wird aber nicht besser.
Ja.
Aber weil du halt nicht, also du versuchst quasi diesen einen kleinen Mini-Baustein in dem ganzen Konstrukt anders anzumalen oder irgendwo hin zu platzieren oder rauszunehmen, aber es funktioniert halt nicht, weil das ein riesengroßes Lego-Haus ist und der eine Baustein, ja, sagen wir sie ehrlich, eh gut und ist es notwendig und wenn wir alle einen Baustein irgendwo verändern, dann tut sie was, aber die strukturelle Ebene, angefangen von Kinderbetreuung oder ja, einfach diesen Leistungsgedanken, den wir so drinnen haben. Wir sind so sozialisiert, es ist ja immer noch in der Schule auch, dass dieses, du musst der Beste sein, du musst einzuschreiben und ob du es jetzt verstanden hast oder nicht, wird ja nicht überprüft, sondern zu dem Zeitpunkt musst du es können und das war's dann. Das wiegt so viel und so sehr, aus dem man dann gar nicht mehr so stark, also so schnell rauskommt. Und das ist auch zum Thema Struktur mitunter eine bewusste Entscheidung damals für mich gewesen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich gesagt habe, die Struktur und das Unternehmen mit all seinen Playern hat sich in diesem Jahr, wo ich weg war, nicht verändert. Das heißt, wenn ich als Individuum in diese Struktur wieder zurückgehe, falle ich in alte Muster zurück und ich weiß, das wird nicht funktionieren, weil so viel reifer bin ich in dem Jahr, ja schon, aber das ist wie wenn du nach Hause gehst zur Mama, du bist immer irgendwie ein bisschen Kind.
Immer, ja.
Und ich glaube, da kannst du alt werden, so alt wie du willst, ist völlig wurscht, wenn du daheim
du in die Rolle zurück, ja.
Bist du die Tochter von deiner Mama oder vom Papa oder wie auch immer. Und das war damals bei mir auch. Ich habe gewusst, das Chef ist der gleiche, das Umfeld ist das gleiche, das Team ist de facto das gleiche. Es sind die gleichen Projekte, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Machtstrukturen. Das wird so nicht funktionieren. Und da war dann meine Entscheidung, na, ich muss das aufbrechen für mich und ich fühle mich besser damit, auch mit allen Unsicherheiten, die am Anfang und teilweise immer noch da sind, so finanzielle Sachen und so, das kommt ja immer mal wieder, ist es für mich besser, wenn ich es schaffe, meine eigene Struktur zu bauen. Und das kann ich halt in dem kleinen Feld des Einzelunternehmertums sehr wohl tun, weil ich dann entscheiden kann, was mache ich nicht, wann mache ich Pause, wie teile ich es mir ein. Um dieser Erschöpfung natürlich auch wieder vorzubeugen. Ja.
Ja, für mich war das tatsächlich auch ganz ein wichtiger Grund, dann zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Bei mir ist es schon länger her, aber ja, das war für mich die einzige Vision, die ich hatte, mir das so zu bauen, dass es für mich dann auch funktioniert. Zum Leistungsgedanken möchte ich noch eines sagen, das finde ich nämlich auch so spannend, dass die allermeisten Frauen, also die eigentlich fast alle Frauen, ja, die sich selbstständig machen, von Anfang an diesen Druck haben, möglichst wenig Kosten zu produzieren und möglichst schnell und bald Gewinn zu machen. Und dass das ganz, ganz schnell funktioniert, dass dieses Business profitabel ist. Und das finde ich so extrem, ja, das passt jetzt für mich zu dem Thema so dazu, weil die Männer das ganz anders sehen, ja. Sehr viele Männer sind in der Start-up-Szene unterwegs, ja. Und in der Start-up-Szene ist es ganz normal, dass du die ersten paar Jahre rote Zahlen schreibst,
oh yes,
dass du unfassbar viel Kapital aufnehmen musst von irgendwelchen Investoren und so weiter und so fort, ja. Und dass das ganz normal ist, dass es am Anfang oft wirklich Jahre dauert, bis so ein Start-up dann tatsächlich schwarze Zahlen schreibt und profitabel wird. Und wir als Einzelunternehmerinnen, das sehe ich ja bei ganz vielen, die so in den ersten Jahren sind, natürlich auch, und das finde ich ja das Perfide dran, dann ganz oft unter Druck von der Familie oder von den Partnern, ja, das ist ja alles nur ein Hobby und was machst du da und keine Ahnung, sind so drauf getrimmt, von Anfang an sofort das so hinzukriegen, dass das ganz schnell viel Gewinn macht. Und das treibt ganz viele Frauen eben in diese Erschöpfung und Überforderung, weil das kann gar nicht gehen. Natürlich ist alles immer auch eine finanzielle Frage, weil man muss ja von irgendwas leben und so weiter, das ist mir schon klar. Aber ich sage nur schon, da gibt's total patriarchale Gedanken, die in uns drinnen sind, oder auch wie das von Männern und Frauen anders gelebt wird, so ein, ja, Schritt in die Selbstständigkeit, ja.
Voll. Und das ist aber auch, ich finde, so drinnen, dass man versucht, dem nachzueifern, und es so unendlich schwierig ist, diesen Schritt zurück zu machen und sich zu überlegen, stopp, halt, na, es kann ja auch, also wenn ich damals an meine Selbstständigkeit am Anfang zurückgedacht habe, ich meine, wie will ich denn das machen als Einzelunternehmerin in einem, bei mir vor allem, tabuisierten Themenbereich, Frauengesundheit, Zyklusperiode, das kann nicht im ersten Jahr, also wie, woher sollten die Kunden, Kundinnen kommen? Und trotzdem habe ich mich immer danach gerichtet und mich aufgrund dieser Parameter bewertet, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Und das habe ich jetzt auch die letzten, also jetzt im ersten Quartal 2026 mir auch nochmal die Frage gestellt, nämlich auf Rückblick an die letzten Jahre, so, okay, gut, ich kenne jetzt meine Zahlen, aber würde ich denn für mich aus einer anderen Perspektive auch sagen, dass ich erfolgreich bin? Weil es braucht schon, bei mir zum Beispiel macht es die gute Mischung aus, dass ja, die Zahlen müssen passen, weil irgendwann wirst du halt einen Urlaub auch wieder leisten können und nicht aus den Reserven leben. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, was habe ich denn erreicht? Wie viel Feedback habe ich denn gekriegt? Haben die Frauen, und das ist mir so wichtig, auch für meinen Erfolg, dass ich das Gefühl habe, hey, ich habe was bewirkt. Also ich finde, dieser Wirkungskreis, sich den bewusst zu machen, ist nochmal ganz was anderes. Und ich glaube auch, der Unterschied, den wir spüren als Frau mit, na, ich will ja wem anderen helfen. Und aber es manchmal verabsäumen, es zu kombinieren mit der Wirtschaftlichkeit, was du so oft predigst und sagst. Und das habe auch ich gespürt. Oh Gott, nein, ich darf ja nicht zu viel verdienen, aber auf der anderen Seite, wenn wir denken, okay, nein, es ist ja quasi Frauengesundheit und das können sich die meisten nicht leisten. Ja, nein, Blödsinn, weil je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich es dann woanders vielleicht hinspenden oder so, also aus der Perspektive auch. Und umgekehrt ist dieses Bedürfnis nach, ich will helfen, ich will wem was Gutes tun oder was bewirken, zu kombinieren. Und ich finde, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was ein gesundes Business dann ausmacht oder diese Langlebigkeit von Unternehmen ausmacht. Nicht nur dieses Profitorientierte, sondern auch der Zweck, der dahinter steht und das dann also halt auch durchhalten lässt. Weil wenn ich nur Zahlen hinterher laufe, die aber dann und versucht, die mit aller Gewalt zu erreichen, mit Produkten oder weiß ich nicht was, die, hinter denen ich gar nicht stehe oder die mir irgendein Coach empfiehlt zu machen, weil das gerade das große Geld bringt, das ist halt alles nicht nachhaltig und das führt halt dann genau in diese Erschöpfung, in diesen Hustle, in dieses, ich kann eigentlich nicht mehr.
Ja, na voll. Und es gibt ja, also ein Mantra, das ich immer wieder vor mir hertrage, das ist, dass eine erschöpfte Frau kann keine erfolgreiche Frau sein. Das geht nicht zusammen. Eine erschöpfte Frau, die körperlich ausgelaugt ist, die ständig gegen ihren Zyklus, gegen ihre Natur rennt sozusagen, kann nicht erfolgreich sein. Das geht nicht zusammen, weil ein Beispiel ist für mich immer, du kannst, wenn du sehr erschöpft bist, kannst du dir Wissen reinziehen, ja. Du kannst sagen, okay, jetzt schaue ich mir noch eine Masterclass an oder gehe in einen Workshop oder mache irgendeine Ausbildung. Aber um das dann umzusetzen, musst du körperlich und ja, auch im Kopf so genährt und gestärkt sein, dass du überhaupt die Energie hast, dann in die Umsetzung zu kommen. Und die Umsetzung ist das, was dich dann erfolgreich macht. Das Wissen ist es ja nicht, ja. Siehst du das auch so?
Das sehe ich 150% genauso. Das ist vielleicht auch manchmal dieses Anzeichen dafür, finde ich, wenn man, also einerseits dieses Wissen anhäufen schon eine Frauenkrankheit, finde ich, dass man sich denkt, oh, ich weiß noch nicht genug und ich kann noch nicht genug. Nein, stimmt nicht, sondern überleg dir mal, was du kannst und bringst dann in die Umsetzung. Aber genau für diesen Schritt brauchst du, wie du sagst, diese Kapazität im Kopf und im Körper, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, wie mache ich jetzt mein eigenes draus? Und das ist schon, das kommt nur, finde ich, aus einer Kraft heraus. Also wenn ich weiß, wer bin ich, was ist mein Thema, was ist mir wichtig, was will ich in die Welt bringen, dann kommt es aus einer Fülle. Und nicht aus diesem, ich suche nach etwas, weil jede von uns, ja, hat unfassbar viel Interesse und es gibt tausend Möglichkeiten, sich noch weiterzubilden. Und ja, aber das, was ich erfahren habe, was ich weiß, in irgendwas hineinzugießen, in eine Form oder Gefäß reinzugießen, das entsteht, weil ich die Muße und die Kraft dafür habe und nicht eigentlich vom Laptop sitze und mir denke, puh, na, eigentlich ist es auch angenehmer, ich höre mir jetzt was an, weil, ja, dann ist der Tag auch vorbei. Ja, aber das wird's halt nicht bringen. Und,
genau.
Und da vielleicht auch, weil das zum Thema genährt, nähern kann man ja auf unterschiedlichsten Ebenen und sich da zu erlauben, und ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn man Mama ist und nur 20 Stunden in der Woche für ein Unternehmen oder so hat, das macht es dann noch ein bisschen komplizierter, aber sich bewusst die Zeit auch zu nehmen, zu investieren in sich was zu essen zu kochen oder zumindest zu überlegen, wo bestelle ich das oder wo kriege ich das her, was ist im Tiefkühler vorhanden oder was ich seit Anfang des Jahres tue, ich schreibe in mein Time-Tracking mein Yoga und mein Spazierengehen, weil ich anfangen muss für mich auch, diese Stunden oder diese Zeit nicht als verloren zu werten, sondern als Investition in dieses Nähern und in dieses entgegen der Erschöpfung zu arbeiten, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich 9 Stunden am PC sitze, aber unterm Strich nicht effektiv und nicht effizient arbeite. Das geht sich ja dann auch nicht aus.
Was glaubst du, erschöpft uns am allermeisten? Also was sind so vielleicht die Verhaltensweisen oder Dinge, wo du einfach in deinen Beratungen auch immer wieder merkst, okay, das machen die allermeisten und das zehrt einfach aus?
Ja, da gibt's ein paar Dinge. Ich fange mal mit, ich mach's die Reihenfolge, wie es mir in den Kopf gefallen ist. Einerseits ist vor allem auch, weil das ich auch bei mir so stark merke, Social Media. Social Media zehrt unendlich an den Kräften, weil einerseits, und das hast du schon so oft gesagt und ich wiederhole es jetzt einfach nur, es ist eine App, die konstruiert ist, um dich süchtig zu machen. Und jede Sucht zirkt halt extrem viel Energie. Weil auch jetzt ein ganz arges anderes Beispiel, angenommen du bist, hast ein gestörtes Essverhalten, dann zirkt der Gedanke ans Essen auch so viel Energie ab, genauso wie diese Social Media Tools halt tun. Da bist nicht einfach nur 10 Minuten oder 15 Minuten auf Instagram. Du bist in diesen 10, 15 Minuten in, weiß ich nicht, 50, 70 Lebensrealitäten drin. Das kann der Kopf nicht verarbeiten. Das geht sich nicht aus. Und dieses ständige Greifen zum Handy und ständige Online-Sein und Digital-Sein ist eh cool. Und das, also wirklich, ich glaube, da sind wir auf der gleichen Ebene, wie wir sind. Weil ja,
da möchte ich nur noch einhaken. Dass, ja. Das Orge ist ja, dass wir, und da nehme ich mich selbst nicht aus, ich habe es in den letzten Jahren massiv reduziert, aber interessanterweise ja genau dann das auch hernehmen, um zu entspannen.
Ja, genau.
Und schau ja mal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde irgendwelche depperten Katzenvideos oder so. Katzenvideos sind meistens eh noch okay, aber das Problem ist ja, was ja alles andere dann auf uns einprasselt. Und ich bin zum Beispiel für mich auf ein Muster draufgekommen, je erschöpfter ich bin, und das ist total crazy, desto anfälliger bin ich dafür, das Handy zu nehmen und zu scrollen, weil ich dann nicht spüre, wie es mir geht. Ist jetzt arg, das in dem Podcast auszusprechen, aber das ist tatsächlich so. Und je schlechter ich mit mir in Verbindung bin, desto mehr ich schon wieder alle möglichen Zustände spüre, desto mehr zieht mich das magisch an, weil ich dann nimmer spüre, wie es mir wirklich geht.
Exakt das Gleiche bei mir. Exakt das Gleiche bei mir. Je lauter der Tinnitus wird, desto häufiger greife ich zum Handy, vom Gefühl her. Ja, dieser Eskapismus finde ich, der da ja zutage tritt. Und das habe ich damals im Burnout auch extrem gehabt, dass ich das dann radikal verändert habe und von heute auf morgen das Handy einfach hier im Arbeitszimmer platziert habe, ab 20 Uhr und dann nimmer hingegangen bin, auf keinen Fall aufs Nachtkastel geklickt habe. Das habe ich dann, glaube ich, 7, 8 Monate durchgezogen und es war herrlich. Aber es ist am Anfang schwierig, weil du halt so einen Automatismus dahinter hast und ja, du wirst gezwungen, dich zu spüren und dich mit dir selbst zu beschäftigen, weil es bleibt aus uns nichts übrig.
Ja, und du spürst dir dann, das ist super unangenehm. Du spürst das Zwicken im Kreuz und du spürst, dass du eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen Kopfweh hast oder du spürst, dass du irgendwie Ängste hast oder was auch immer. Das lässt sich dann alles nimmer wegbügeln.
Nein. Genau. Aber das ist für mich die Frage war noch immer Energieräuber, richtig?
Genau,
also das ist etwas, was ich schon merke, egal ob das jetzt in einer Anstellung oder in der Selbstständigkeit ist, das bringt uns alle weg von uns selber und das führt dazu, dass wir auslaugen, also laufend. Und weil es halt auch mein Thema ist mit der TCM-Ernährung, wenn wir uns nicht gut nähern, also wenn wir nicht gut essen, kann auch keine gute Energie entstehen. Also wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir Eisen zu uns nehmen oder Vitamin B12 oder was auch immer oder einfach nur die Sachen, die uns schmecken oder auf die wir Lust haben, dann wird es nichts, weil dann schaltet der Körper auf Notstromaggregat und dementsprechend ist er mal gestresst, weil er sagt, Sandra, du musst mir schon was zum Essen geben, weil wie soll ich denn das alles machen, diese ganzen Körperfunktionen, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast, dass die passieren, weil du glaubst, der Kopf ist das Wichtigste und das Denken und das Hinsetzen zum Laptop. Naja, nein. Also, das ist es definitiv nicht und ich versuche dann immer meinen Kundinnen zu erklären, dass wenn wir das Bewusstsein haben, also Bewusstsein plus Unbewusstsein, dass das ja quasi diese, also das Bewusste ist und das das Unbewusste, von denen wir absolut keine Ahnung haben, was alles passiert. Zellregenerierung, Energiegewinnung, was auch immer der Körper da alles macht, das braucht halt Energie und muss genährt werden.
Ja, ich muss kurz einhaken, die Sandra hat jetzt für alle, einen Stift gezeigt und da hat sie die Kappe runtergenommen und die Kappe ist das Bewusste und der Rest, der ganze andere Rest vom Stift ist das Unbewusste.
Genau, und bei dem Unbewussten, finde ich, kommt ja diese feinstoffliche Energie noch dazu, die wir nicht angreifen können und die dann auch noch wirkt, so zum Thema, in was für einen sozialen Strukturen sind wir verankert, wie hat die Gesellschaft gerade als Masse auch Angst oder Sorge oder ja, also zum Thema Medienkonsum, man kriegt das schon mit, und selbst wenn du nicht viel Nachrichten liest, merkst du in der U-Bahn, vom Gefühl her, wie ist die Stimmung im Land gerade, wie reagieren wir auf das Weltgeschehen, und wenn man feinfühlig dafür ist, was viele Frauen sahen, merkt man das und das finde ich, zirkt dann auch oftmals Energie ab, und je mehr man dann im Außen ist, desto schwieriger ist es für sich innen, diese Fülle auch zu spüren. Genau, also das sich nähern auf einer körperlichen Ebene und sehr bewussten Ebene, weil es ja auch damit zusammenhängt, sich Zeit dafür zu nehmen. Und Zeit ist etwas, von dem wir immer glauben, wir haben nicht genug, was wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad stimmt, unter Anführungszeichen, weil wir so viele Ideen haben und so viel machen wollen. Langsamer war cool.
Ja, ich habe vor kurzem bei der Sandra die Dojo-Zeit gemacht, kann ich sehr empfehlen, wirklich. Danke. Findet mehrmals pro Jahr statt, das ist immer so mein, okay, jetzt schaue ich wieder ganz bewusst auf mich, Zeit. Und das findet mehrmals im Jahr statt. Und da habe ich in der letzten Dojo-Zeit, haben wir da einen Schwerpunkt auf das Kauen gelegt. Mhm. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie viel sich im Körper verändert. Also mein Magen hat mir das gejubelt, ja. Dass ich plötzlich so, so viel mehr und langsamer kaue und so lang kaue, bis das Ganze dann nimmer mit Gewalt sozusagen im Magen zersetzt werden muss, sondern ich bereite das jetzt sehr, sehr gut vor und das spüre ich einfach total und das ist voll fein, ja.
Mhm. Weil du, und das ist auch dieser Faktor Zeit, und ich glaube, das kann man auf sehr vieles umwälzen, weil alles, was Zeit bekommt, um sich zu entwickeln, wird ja dann stabiler oder besser oder fühlt sich besser an. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt formuliert, aber wenn ich an meinen Burnout denke, habe ich ein Bild im Kopf, und zwar ist es ich spazierend in der Machfelder Ebene. Weil bei uns ist es floch, floch, floch. Das heißt, wenn man bei uns spazieren geht, dann geht man über die Felder. Und ich habe dann damals das Bedürfnis gehabt, wirklich monatelang jeden Tag spazieren zu gehen. Und es war nicht verhandelbar. Ich habe außer mir in die Natur, ich habe mich bewegen müssen und habe immer dann danach das Gefühl gehabt, wenn ich mir die Zeit, was heißt genommen habe, ist mein Körper hat mich gezwungen dazu, ging es mir besser, weil ich dem Priorität gegeben habe, von dem ich dann wusste, es tut mir gut, und wir alle wissen, was uns gut tut. Nur geben wir dem eine Priorität, weil irgendwas anderes wichtiger ist, weil irgendwas anderes daherkommt, weil irgendwas jetzt schnell erledigt werden muss oder man das Gefühl hat, auf diese E-Mail muss jetzt innerhalb von 2 Stunden antworten. Na, vielleicht ist es ja gar nicht schlau, in 2 Stunden zu antworten, sondern mit dem kurz mal spazieren zu gehen vielleicht. Und dem Zeit, wie beim Brot. Jedes Brot, jedes Sauerteigbrot ist 300.000 Mal bekömmlicher als das Toastbrot im Plastiksackl im Supermarkt, weil die Bakterien Zeit hatten, über den Sauerteig schon vorzuverdauen. Und das kann man natürlich auf eine metaphorische Ebene erheben.
Ja, total. Also ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich muss solche Sachen immer, wie soll ich sagen, einplanen, dass sie in der ersten Zeit, wo wir das mit dem Kauen angefangen haben, da intensiv einmal drauf hinzuschauen, mir wirklich einen Timer gestellt habe von 15 Minuten und ich für mich festgelegt habe, bevor das Ding nicht bimmelt, stehe ich nicht auf vom Essen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich diese 15 Minuten, ich meine, das ist ja eh lächerlich, sind wir uns ehrlich, 15 Minuten, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 15 Minuten sind mir am Anfang ganz schön lang vorkommen. Also das könnt ihr auch gerne mal machen, würde die Sandra wahrscheinlich empfehlen, einmal zu stoppen, wie lange ihr fürs Mittagessen braucht.
Ja.
Ja, das war sehr, sehr spannend. Und ja, und das so kleine Dinge machen schon einen totalen Unterschied, ja.
Es sind die kleinen Dinge meistens, die, und so arbeite ich ja in den Beratungen und als Unternehmerin, dass sie immer versucht, den kleinsten Schritt jetzt mal zu sehen und zu überlegen, okay, wenn man da jetzt irgendein Produkt oder ein Prozess und mir das gehört, das passt jetzt nicht mehr hundertprozentig, dann überlege ich mir eine Sache, die ich jetzt kurz mal schnell verändern kann und die dann aber schon irgendwas verbessert oder irgendwas anders macht. Und beim Essen ist es meistens das Kauen. Die meisten kauen halt einfach nicht gut und das kann man, ich kann meinen Punschkropfen auch besser kauen, ja. Und das muss nicht gesund sein, unter Anführungszeichen, was ich jetzt esse, sondern kauen macht schon voll viel aus. Und im Unternehmen kann das eben auch sein, dass ich das Handy da 20 Meter weglege und mich jetzt für eine halbe Stunde nur auf diesen einen Task konzentriere. Ja, dann ist man auch zufriedener, finde ich, danach, wenn man wieder lernt, die Konzentration zu bündeln. Weil dann braucht man ja nicht so lange für die Sache und dann hat man mehr Raum für Pausen, Erholung, Nähren und dann, ja, ist es mit der Erschöpfung vielleicht auch ein bisschen besser oder früher zu erkennen oder kommt gar nicht dazu.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, dass, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, das uns schon auch sehr erschöpft, wenn wir gegen unseren Zyklus arbeiten, ne?
Ja. Weil, ja, magst du noch mal, wolltest du noch was sagen?
Nein. Okay.
Weil, also in den Zyklus-Mentorings baue ich es meistens so auf, jetzt kleiner Einblick dahingehend, in drei Ebenen. Verstehen, fühlen, handeln. Und man muss einmal am Anfang verstehen, welche Hormone wirken, dass jeder Tag anders ist. Das ist der Faktor, der bis zur Menopause richtig ist. Also von der ersten Periode an bis hin zur letzten Periode ist jeder Tag anders, immer mit einem anderen Hormoncocktail. Das heißt, das zu verstehen ist einmal der erste Schritt, weil das der Kopf beschäftigt. Und dann kann man, weil sehr viele ja von uns sehr verkopft sind, mich eingeschlossen manchmal, kann man sich dann Dinge erklären, die man bemerkt, so, ja, Moment, wo bin ich gerade im Zyklus? Was tut der Körper gerade? Okay, ja, macht Sinn. Das heißt, das Verstehen steht an erster Stelle und dann der nächste Schritt ist das Fühlen. Das heißt, da steht die Frage dahinter, wir wissen jetzt, was die Hormone mit in dir machen, was wollen die Hormone denn von dir? Das heißt, wenn ich weiß, nach der Periode bis hin zum Eisprung baut sich das Östrogen auf und das FSH kommt, damit Follikel heranreifen und es zum Eisprung kommt, weil unterm Strich Mutter Natur gerne hätte, dass wir uns fortpflanzen. Jetzt total banal und hinterfragenswürdig, ob das immer sinnvoll ist, aber das ist so der Prozess dahinter. Das heißt, wenn ich das weiß, was da passiert, kann ich mal umrechnen, was hätte denn jetzt gern der Körper von mir? Der Körper hätte gern, dass ich rausgehe und einen Partner finde, der zu mir passt, damit ich Leben zeugen kann. So, metaphorisch gesprochen heißt es auf der anderen Seite auch, die Haut glänzt schöner, die Haare sind feiner, das heißt, ich schaue mich vielleicht lieber im Spiegel an. Präsentationen fallen einfacher, weil ich überhaupt, also wahrscheinlich weniger Probleme damit habe, mich zu zeigen, Kompromisse zu schließen, jemanden zu betören, jetzt sehr überspitzt formuliert. diese Dinge. So, ist der Eisprung dann vorbei und die Hormone gehen in die exakt andere Richtung, also nicht mehr Östrogen, sondern Progesteron, sagt der Körper so, naja, das mit dem Eisprung, das war's jetzt, fruchtbar sind wir nicht mehr, ist uns jetzt eigentlich völlig wurscht, ob du einen Partner findest oder nicht, wir ziehen uns zurück, weil jetzt geht's um Schutz. Wir müssen die Gebärmutterschleimhaut aufrechterhalten und dich schützen, damit sich möglicherweise das Ei mit der Samenzelle einnisten kann. Egal, ob du das wüsst oder nicht. Völlig irrelevant. Das ist das, was der Körper vorbereitet und tut. Dementsprechend, was passiert? Ja, das Immunsystem reagiert ein bisschen anders. Wir riechen, hören und schmecken besser, um uns vor Gift zu schützen. Wir ziehen uns zurück, wenn wir sagen, Herrst, ich habe keine Kapazität mehr für dich. Ich kann das jetzt nicht mit dir ausdiskutieren, weil ich muss auf mich selber schauen. Meine Energiereserven sind schon relativ niedrig, diesen Zyklus. Wenn man diesen Mechanismus verstanden hat, ist vieles einfacher. Nicht nur in der Planung, das ist dann meistens so das Versprechen, das viele, sagen wir mal, Coaches und Mentorinnen auf Instagram auch geben, dieses zyklusbasierte Arbeiten und Leben. Nur dann passiert was und dann ist der ganze Plan im Eimer. Das heißt, mein Zugang ist eher Verstehen, Fühlen, Handeln. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich im Zyklus gerade bin und es kommt eine schwierige Situation auf mich zu, überlege mal, wo bin ich gerade, wie spüre ich mich, was will der Körper von mir, okay, und aufgrund dessen kann ich dann entscheiden, wie handle ich, was kann ich tun in dem Moment, wo es relevant wird. Und deswegen, also aus meiner Perspektive, macht es einfach nur so unendlich viel Sinn, dass wir das wissen und mit dem heute halt gehen und arbeiten. Nachsatz dazu, ich weiß, wie schwierig das ist in dieser 24-7-Leistungsgesellschaft. Das sind zwei Konzepte, die an und für sich nicht miteinander harmonieren. Das geht sie nicht aus. Das ist mir völlig bewusst. Und das führt dann ja meistens zu diesen Reibereien und Herausforderungen, warum wir dann so schnell erschöpft auch sind, weil wir dann dagegen arbeiten müssen manchmal.
Ja, aber das müssen, muss ich schon sagen, ich lebe ja schon und arbeite schon seit, ich würde sagen, 15 Jahre oder so zyklisch. Ich habe in meiner Jugend wahnsinnig starkes PMS gehabt. Ja. Also ich bin da wirklich beim Hofer mit dem Wagerl, also Jugend, als junge Frau, so mit 22, beim Hofer mit dem Wagerl bei den Gurken vorbeigegangen. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war wirklich so. Ich habe mich dem Ganzen so ausgeliefert gefühlt. Ich habe, das wirst du wahrscheinlich auch von den Frauen kennen, die mit PMS zu dir kommen. Das ist ja wirklich ein grauenhaftes Gefühl, wenn man nicht weiß, wo kommt das her und kann ich da irgendwas machen und so weiter. Wenn man mit dir arbeitet, weiß man kann sehr viel machen, gerade was das Thema betrifft. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Und ja, es braucht natürlich schon, und ich bin natürlich auch durch sehr, sehr viele Phasen der Weiterentwicklung gegangen, es braucht natürlich schon dann auch eine andere Haltung, mir selbst gegenüber zu sagen, das geht jetzt nicht, weil ich habe gerade die Regel und ich sage jetzt zum Beispiel einen Mentoring-Termin ab, weil, keine Ahnung, das ist überraschend gekommen oder heute geht's mir nicht so gut. Aber ich sage ihn lieber ab, weil ich kann ja dann auch nicht die wirkliche Performance bringen oder auch die Qualität bieten, die ich gern bieten würde. Und ich habe noch nie in irgendeiner Art und Weise, gerade als selbstständige Frau, ich finde, im Angestelltenverhältnis ist man auch noch viel, viel mehr in dem Radl drinnen, aber ich habe noch nie das Feedback bekommen, das geht jetzt nicht oder keine Ahnung. Dann gibt's wieder, eine Menstruation, wo ich das Gefühl habe, wow, ich bin meine innere Weise und es fließt nur so durch mir durch, da hätte ich am liebsten dann 10 Mentorings am Tag, aber man kann schon, wenn man wirklich jetzt das Gefühl hat, das geht nicht oder ja, das wäre nicht sinnvoll, sehr gut drauf Rücksicht nehmen. Aber du hast natürlich recht, wir sind alle anders geprägt. Ne?
Ich glaube, das hat ganz viel mit Erlauben zu tun.
Ja.
Also es sich selbst erlauben, die eigenen Befindlichkeiten auch hier zu priorisieren. Und Befindlichkeiten, das klingt jetzt so technisch, aber das, was du sagst, eben, wenn ich spüre, ich stehe in der Früh auf und ich spüre schon, puh, ja, Regelschmerz, das wird halt wieder eine Herausforderung und ich schmeiße schon nur die erste Tabletten eh nicht und es kommt aber ein Abendtermin oder irgendein anderer Termin, von dem wir wissen es ja, ob wir das machen können oder nicht, wo du dir schon denkst, oh Gott, na, wie soll ich das machen? Ja, dann ist es wahrscheinlich gescheiter, als abzusagen. Außer es geht halt wirklich gar nicht, okay. Aber auch dann gibt es Tipps und Tricks, wie man da durchgehen kann, denn das ist halt dann advanced, so wie du es schon beschreibst, das braucht ein bisschen Erfahrung mit sich selbst auch, aber es geht. Genau, die Erlaubnis und schon auch das Erkennen, weil viele glauben leider immer noch, dass ganz viele Dinge, erstens einmal haben viele noch nicht verstanden, dass Beschwerden zyklisch sein können. Das ist immer noch eine der Fragen, die die wenigsten Frauen beantworten können, wenn ich frage, der Kopfschmerz, ist der dauerhaft oder ist der an bestimmten Zyklustagen? Na puh, das habe ich noch nie beobachtet. Liebe Frauen da draußen, ganz egal, wo du gerade im Leben stehst und ganz egal, was dich gerade plagt, Zyklus-Tracking. Es ist so erhellend zu wissen, ob das etwas ist, was möglicherweise mit dem Zyklus zusammenhängen kann oder nicht. Ja, weil auch das oder nicht ist gut zu wissen. Das heißt, erkennen insofern, dass es hier eine Zyklusrelevanz gibt und gleichzeitig erkennen, dass man das nicht aushalten muss. Also, dass das nicht das Normal ist, diese Leidensfähigkeit. Es wird uns ja oft immer noch vermittelt, dass wir es nur durchhalten müssen und durchbeißen müssen. Und das wird schon noch besser, aber zuerst muss es unangenehm werden oder schwierig werden. Glaube ich nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass du stark bist, weil du die Regelschmerzen aushältst. Im Gegenteil, es war echt viel stärker zu sagen, ich kann halt nicht und ich kümmere mich darum, dass das aufhört. Weil das nicht normal ist. Zum Beispiel bei den Regelschmerzen gibt es 1000 andere Beschwerden auch noch, aber genau.
Ja, und wir denken auch immer so in zwei Extremen, finde ich. Ja. Entweder ich spüre mich gar nicht und ich ziehe es durch und ich versuche irgendwie dieser Leistungsgesellschaft zu entsprechen. Oder jetzt auf der ganz anderen Seite, ich bin ein Spielball meines Zyklus und jedes Zimperlein, das ich habe, führt dann dazu, dass ich dann das nicht kann und keine Ahnung. Ich muss mir da, also kann mir da selbst gar nicht rausnehmen, weil das tatsächlich auch am Anfang, als ich begonnen habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, so meine Sorge war. Ne? Ich meine, wenn jeden Tag irgendwas ist und ich jeden Tag irgendwas spüre, dann habe ich ja jeden Tag unter Anführungszeichen eine Ausrede, dass ich dieses oder jenes nicht machen kann. Nur so ist es ja nicht.
Das, was du ansprichst, ist für mich, das benenne ich auch in allen Mentorings so, positiv hormongesteuert. Alles im Körper ist immer von Hormonen gesteuert, weil das ist die Aufgabe der Hormone, das sind die Chatnachrichten zwischen Organen und Drüsen, die einfach sagen, hey, wir sind satt, wir sind nicht satt oder das Säbelzahntiger steht vor uns, liebe Nebenniere, es war cool, wenn du jetzt Adrenalin und Cortisol produzierst. Oder eben im Zykluskontext, wir sind gerade da im Zyklus, liebe Hypophyse, mach das, liebe Eierstöcke, macht's das. Das heißt, unser Leben funktioniert nicht ohne diese Hormonsteuerung. Und das, was du ansprichst, ist auch ein bisschen schon auch aufgeladen. Und ich glaube, das hängt mit patriarchalen Strukturen auch zusammen und geht in die Richtung Scham hinein. So, Opferrolle, ich bin, das machen halt die Hormone. Und es wird oft ja als Vorwurf verwendet uns gegenüber oder von uns als Ausrede. Und ich versuche das rauszulösen und zu sagen, das ist maximal neutral. Hormongesteuert ist das, was der Körper gerne hätte. So, und was dann damit passiert, das liegt in deiner Hand. Wie du das formulierst, wie du das siehst, was du rein interpretierst oder was für Informationen du daraus ziehst. Und wenn man fühlig ist, spürt man dann schon viel im Zyklus, was aber nicht unbedingt heißt, dass es dann einschränken muss. Und da ist auch da kommt dann auch die feministische Haltung dazu, dass ich mir denke, es braucht diese Fühligkeit und dieses Spüren für den Zyklus und für die Phasen, um als Gegenmodell zu dem 24-7 zu stehen und zu sagen, Freunde, wir haben, und Freundinnen, aber in dem Fall eher Freunde, wir haben 50% der Weltbevölkerung, die funktionieren so, gewollt von Mutter Natur, und wir haben aber nur Konstrukte, die genau das nicht zulassen. Das kann es ja nicht sein. Das geht sich ja eigentlich nicht aus. Und das aber schon seit ewig gefühlt. Es wird ja noch ewig dauern, bis wir da hinkommen. Aber im kleinen Kreis, wie du es auch sagst, kann man das schon voll gut machen, dass man für sich einsteht und dann mal sagt, nein, das geht, das mache ich halt nicht, das will ich nicht machen oder das kann ich halt nicht machen, weil es schlau war, dass man das in der Partnerschaft in einer Woche diskutieren und nicht jetzt heute, wo ich dir am liebsten zerreißen würde, sondern bitte lass mich einmal menstruieren und dann können wir das entspannt besprechen.
Ja. Und besprechen ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, was aus meiner Sicht noch viel zu wenig gemacht wird, ist, du machst das ja glücklicherweise auch auf deinem Instagram-Kanal, aber auch in deinem Podcast, aber vor allem auf Instagram, weil da folgt man dir ja so tagesabhängig, wirklich darüber zu sprechen, in welcher Zyklusphase man ist. Ja, ich mache das auch, wenn ich im Slow Growth Club Masterclass halt und die red nur Kauderwelsch, dann oder merk schon vorher, dass das so in die Richtung gehen könnte, dann sage ich vorher, ich wollte euch nur sagen zur Vorwarnung, ich bin kurz vor der Regel, ich werde mich heute sicher öfter verhaspeln als sonst und das ist für mich überhaupt kein Tabu mehr, das anzusprechen und ich finde, jede Frau, die drüber spricht, die setzt die Hürde runter, dass es andere auch tun. Und das ist so wichtig, weil du ja gesagt hast, die Hälfte der Weltbevölkerung, das ist jetzt lange genug totgeschwiegen worden. Wir müssen selbst sozusagen immer wieder über unseren Zyklus sprechen. Dafür braucht es natürlich auch das Zykluswissen. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, kann ich nicht sagen, wo ich stehe. Aber wir müssen anfangen, darüber zu sprechen, weil sonst, wird es nie aus dieser Ecke rauskommen.
Und ich habe da einen maximal pragmatischen Zugang zu dem, sondern ich plane nicht mein, also auch ich bin Einzelunternehmerin, ich könnte das bis zur Maximalausführung machen, dass ich mein Business zyklisch aufsetze, will ich aber nicht. Ja, weil manchmal spüre ich es halt einfach anders, oder jeder Zyklus und jede Zyklusphase kann, wie du sagst, kann komplett anders sein. Manchmal hast du eine Periode, wo du denkst, ich mag mich verkriechen, und manche denkst da, wo sind sie meine Mentees? Ich habe so viel Weisheit zu geben. Ja, genau. Und das ist was es ja so spannend macht, auch eine Frau zu sein und das zu lernen, wie es denn sein kann. Es gibt total viele Facetten, die man da tun kann. Und deswegen handhabe ich das total entspannt und streue das einfach nur ein und will jetzt nie jemanden bekehren, sondern auch bei Erstgesprächen zum Beispiel sage ich manchmal dazu, wenn ich mich schon das erste Mal verhaspel, hey, ich bin gerade Lutealphase, das wird nochmal passieren, ich habe Sprachfindungsstörungen, ist halt so, fertig. Entschuldige mich nicht dafür, sondern erkläre es nur ganz kurz und das macht was auf. Das in dem Moment macht was auf und eine Situation, das habe ich nicht geplant, das ist mir passiert, aber ich war beim großen Unternehmen, beim großen österreichischen Konzern und habe Präsentation dort halten dürfen, so eine Keynote, in der Früh, gleich Montag früh, 9 Uhr. Und mein erster Satz war, hallo, ich bin die Sandra und ich blute. Also es ging um Zyklus im Business und ich habe mit dem ersten Satz quasi schon gesagt, da bin ich gerade, und es war tatsächlich so, es war wirklich Tag 1. Und mein zweiter Satz war, ja, und wenn es für mindestens eine Person in dem Raum nur unangenehm war, dann stehen wir da vor einem Tabu. Und das, solche Dinge aufzubrechen und nur zu sagen, da muss ich, die bringen den Satz voll gern immer an. Ich weiß nicht, hast du Elisabeth im Burgtheater gesehen von der Mareike Fallwick?
Noch nicht, leider, aber ja, herzlich jetzt noch eine Karten kriegen wird.
Ja, herzlicher Tipp, weil da wird ein Satz gesagt, der geht mir so tief unter die Haut und es spült genau da rein. Wenn eine Frau die Wahrheit spricht, öffnet sie den Raum für andere. Und dann kriege ich Gänsehaut, mit dem ist alles gesagt. Und deswegen tue ich auch, was ich tue. Ich rede schlicht drüber, weil es mir einfach nimmer unangenehm ist und weil es mir nimmer, nicht mehr peinlich ist. Solange es uns peinlich ist und wir uns schämen, sprechen wir nicht drüber und das führt zu Isolierung oder einfach zu diesem Zurückziehen, alleine sein, nicht vernetzen. Genau das, was das Patriarchat gerne hätte von uns. Mhm. Aber das machen wir nicht. Wir reden drüber und vernetzen uns dadurch.
Genau, genau. Und da sind wir im Grunde genommen wieder das, was du am Anfang gesagt hast, beim Wirkungskreis. Jede von uns hat ihren Wirkungskreis und gerade was das Thema betrifft. Und was ich schon auch dazu sagen möchte, ist mir auch noch wichtig jetzt zum Schluss, es ist aus meiner Sicht wirklich eine Epidemie, die da gerade gerade uns Frauen betrifft, dass viele von uns so erschöpft und überlastet sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, da können wir da zum Abschluss noch kurz drüber sprechen. Und ja, es wird uns leider niemand retten kommen, auch wenn die Strukturen, haben wir eh schon drüber gesprochen, ja, nicht fair sind und wenn es da wirklich große Themen gibt, die geändert gehören. Und ich denke, wenn wir uns gegenseitig bestärken, ja, dass wir einen Gang runterschalten dürfen, dass wir auf uns hören dürfen, dass wir uns nähern dürfen, dass wir über unseren Zyklus Bescheid wissen, dass wir über ihn sprechen, dann könnte es schon ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Ich nehme die Erschöpfung auch wahr. Sowohl im Freundeskreis als auch bei Kundinnen und in der Community dieses oh Gott, das Anna. So, als würde die Luft entweichen. Dieses, es war schon so mühsam und es geht wieder zurück. Es kann, also, wie soll sich das alles noch ausgehen? Und da gibt es aus meiner Perspektive mehrere Möglichkeiten, die wahrscheinlich auch tagesabhängig anders, man anders empfindet. Das andere, einerseits ist, es nicht darauf zu vergessen, sich zu nähern. Also gerade wenn man erschöpft ist, muss man den Schritt zurück machen und zu sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr aus, ich muss jetzt für mich sorgen, ich muss mich priorisieren, damit die Batterie wieder aufgeladen werden kann. Und in dem Zug, dieses Zurücknehmen, auch zu schauen, was kann ich vielleicht in einem größeren Kontext, im Unternehmen, in der Familienstruktur, in was auch immer, vielleicht anstoßen oder verändern, damit ein bisschen eine Struktur sich verändert, damit die nicht mehr in die Erschöpfung eh nicht kommen. Und das andere, was ich beobachte, und das ist aber wahrscheinlich meiner feministischen Social-Media-Blase geschuldet, diese Erschöpfung führt zu Wut, wo man sich denkt, Herrst, das kann es jetzt nicht sein, das ist, es geht schon, also ich bin so am Ende mit meiner Kraft, das, bitte, das muss aufhören. Also einerseits dieses Zurückziehen und so, puh, und das andere, das nach vorne gehen und na, jetzt reicht's mal. Das kann, da kann ich nicht mehr mitmachen. Und es braucht beides aus meiner Perspektive. Es ist völlig wurscht, wofür du dich entscheidest, weil wenn man es in einem Netz denkt und in der Community denkt, sind eh alle da. Und da geht's eh, wie du quasi formuliert hast, mit dem sich die Hand auch reichen. Ja. Das heißt, es darf die erschöpfte Frau neben der stehen, die wütend geworden ist. Und wenn sie die Hand geben und das Ganze passiert dann in einem größeren Umfeld, das bemerke ich nämlich bei mir im Freundeskreis so stark, dann ist es was, was uns stärkt, was uns ermächtigt und auch diesen Community-Faktor auch zeigt. Also nimmer das, wenn wir am Anfang mit diesem individualisierten Problem, sondern wir sehen es, dass es individualisierte Probleme sind, aber so kann es halt nicht weitergehen. Und deswegen kam hier der Zusammenschluss von diesen beiden Varianten, wo man landet.
Ja, das war jetzt ein unglaublich tolles Abschlussbild, was du gezeichnet hast, weil ich schon auch bemerke, dass dieser Kampf, den wir alleine führen, eigentlich nur dazu führt, dass wir noch erschöpfter werden. Und ich kenne das auch von mir, dann diesen Wunsch, die Welt zu retten und man muss jetzt irgendwas machen, weil sonst, wo wird das alles hinführen und so weiter. Wenn wir uns aber die Hände reichen und in Verbindung treten, mit welcher Community du auch immer das machst, kämpfst du diesen Kampf nicht mehr alleine und dann erschöpft dir das nicht mehr so, sondern dann können die Frauen sich gegenseitig stützen und haben dann auch mehr Kraft. Ja, und das war ein wundervolles Bild, was du da gezeichnet hast, liebe Sandra. Sandra, wenn jetzt Frauen zugehört haben und sagen, ich habe Thema mit meinem Zyklus oder ich würde wahnsinnig gern da mehr darüber erfahren. Ich würde vielleicht auch gern besser kauen, so wie die Karin. Ja. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Zum Thema Kauen, die Duschezeit ist wirklich immer ein guter Einstieg auch in meine Welt. Das ist natürlich ein bisschen mehr mit am Fokus TCM und sich nähern. Da geht es ganz stark darum, wie komme ich denn dazu, dass ich überhaupt Energie produzieren kann, und das ist auch so ein bisschen die Basis für die Zyklusarbeit dann. Und dementsprechend die Duschezeit viermal im Jahr, 18 Tage jeweils. Schneller Einstieg in meine Welt, in meine sehr pragmatische TCM-Welt. Und Zyklus ist am gescheitesten wahrscheinlich, sich mal das Zyklus-Mentoring im 1:1 anzuschauen, weil ich da über einen längeren Zeitraum begleite und das so schön und intensiv sein kann, wann ich auch Frauen in den unterschiedlichen Phasen erlebe und auch helfen kann bei, gern in der Selbstständigkeit oder als Einzelunternehmerin, hier nochmal die Verbindung zu checken, was heißt das jetzt, also wie funktioniert das mit meinem Zyklus einerseits und was kann ich dann als Unternehmerin damit eigentlich machen oder daraus machen, dann ist wahrscheinlich die 1:1-Beratung das Schlaueste. Aber ich plane, weil ich habe so ein 3-Monats-Mentoring, das jedes Mal einen anderen Themenschwerpunkt hat. Es könnte sein, dass da irgendwann in den nächsten Monaten eines mit Fokus auf Zyklus im Business kommt und dann wird es spannend, wie man das verbinden kann. Genau.
Super. Genial. Und alles findet man auf deiner Website.
Genau. Auf der Website www.imzyklus.at. Am besten auch zum Newsletter anmelden und dann kriegt man alles. Ja, man kann auf Insta vorbeischauen, aber es ist, mal schauen, wie lange es Insta noch gibt. Ja, da bin ich also auf deiner Schiene. Wir schauen im Sterben zu.
Wenn die hier zuhören, abonnieren bitte den Newsletter.
Oder hören wir Podcast rein, genau.
Genau. Ja, stimmt. Den Podcast hast du ja auch noch. Wie heißt der?
Themen im Zyklus.
Themen im Zyklus, kann ich sehr empfehlen. Liebe Sandra, es war wie immer wundervoll, mit dir zu sprechen. Danke, dass du hier im Podcast zu Gast warst.
Danke, dass ich da sein durfte, Karin.